Wenn aber der Gottlose herrscht, seufzt das Volk. Das ist ein Ausspruch aus den Sprüchen aus dem 29. Kapitel, vor 3000 Jahren gemacht worden, und der hat sich in der Geschichte immer wieder erfüllt. Vor 2000 Jahren, als der Herr Jesus auf die Erde gekommen ist, war auch wieder so eine Situation gewesen. Da war das Volk Israel von den Römern unterdrückt gewesen, und sie haben unter dieser Last geseufzt und haben gedacht, als der Herr Jesus gekommen ist, jetzt kommt er, um uns zu erlösen. Jetzt tut er, haben sie gehofft, die Römer zum Land auswerfen. Und der Herr Jesus hat beim ersten Kommen einen anderen Auftrag gehabt. Als Friedefürst ist noch in Zukunft, da wird er auch kommen. Aber zuerst hat er müssen kommen als Erlöser. Er hat, wie wir es jetzt gesungen haben, auch in dem letzten Lied, hat er zuerst für unseren inneren Frieden müssen kommen. Dass der Mensch persönlich zuerst wieder mit Gott versöhnt werden kann. Und erst nachher, wenn die Voraussetzung gegeben ist, kann er die Möglichkeit machen, um das Friedensreich aufzubauen auf dieser Erde. Wir wollen den Morgen miteinander das Kapitel anschauen, das zentralste im Prophet Jesaja, das ist das 53. Kapitel. Und es ist für mich interessant, wenn wir den Jesaja sind, ja zwei Teile, Kapitel 1 bis 39, und das entspricht in etwa den 39 Büchern vom Alten Testament, und dann kommt Kapitel 40 bis 66. Das sind 27 Kapitel, entspricht den 27 Büchern vom Neuen Testament. Und von diesen 27 Büchern ist genau in der Mitte ist das 53. Kapitel vom Jesaja. Wir wollen miteinander das lesen, aber ich fange im 52. Kapitel ab Vers 13 an, weil dort vom Jesaja das vierte Lied anfängt, wo das 53. dazugehört. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzen, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Genauso wird er viele Heidenvölker in Staunen setzen und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Denn was ihm nie erzählt worden war, das werden sie sehen, und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Und jetzt kommt das 53. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er offenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet ward er, und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetat willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandelte auf seinem Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt und beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben, denn er wurde aus dem Lande der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat er Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Munde gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden.
Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern, und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal gelitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihn die vielen zum Anteil geben, und er wird Starke zum Raube haben, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat, und er wird unter die Übeltäter zählen, ließ die Sünden vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Im 52. Kapitel fängt das Lied an, und er tut dort ganz kurz wie eine Zusammenfassung im Vers 13 einen Blick in die Zukunft, dann Vers 14, wo er die Situation schildert, wo im 53. Kapitel uns nachher beschrieben ist, seine Niedrigkeit. Man könnte sagen, wie er von der Herrlichkeit in die Niedrigkeit gekommen ist und nachher wieder in die Herrlichkeit gegangen ist. Oder wenn er vom Leben in den Tod gekommen ist und nachher wieder zum Leben gegangen ist. Wenn er vom Kreuz zu der Krone gekommen ist und vom Kampf zum Sieg. Das ist ganz kurz zusammengefasst. Und dann kommen wir zum ersten Abschnitt, das 53. Kapitel, habe ich vier Abschnitte, Vers 1 bis 3 ist der erste. Der Knecht Gottes wird abgelehnt, ist es dort beschrieben. Und das ist interessant und tragisch. Ich nehme an, die Juden werden das Gebet, der Jesaja 53, beten, wenn der Herr Jesus wiederkommt mit grosser Macht und Herrlichkeit. Dann wird ein Überrest, man nimmt da ein Drittel, wird überleben von Israel, von den Juden, und die werden das Gebet beten und werden dort die Frage in den Raum stellen und sich selber eine Brust schlagen und sagen, wer hat dieser Botschaft geglaubt? Wer hat den Arm von Gott gesehen? Und die gleiche Frage ist seither, seit Jesus, ist die Frage immer im Raum. Und immer wieder sind es ganz wenige Menschen, die an sein Wort glauben, die ihn glauben. Und der Grossteil lehnt ihn ab. Es ist in den ersten Vers von dem Jesaja 53 eine tiefe Tragik. Obschon er sagt, im 52. Kapitel, im Vers 10, der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, und aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Und jetzt, wenn mir einer sagt, ich habe mit Jesus gar nichts am Hut und null Beziehung zu ihm, dann muss ich sagen, irgendwie lügst du. Und dann frage ich ihn, schreibst du das Datum nie? Brauchst du das nicht, das Datum, wo wir drin leben? Und das Datum geht zurück eigentlich auf seine Geburt. Und jetzt tut man aber heute das auch wieder ausklammern und sagt vor der Zeitrechnung und nach der Zeitrechnung, aber es geht gleich um den Angelpunkt von Jesus Christus. Als er auf die Erde gekommen ist, hat die Zeitrechnung angefangen im Neuen Testament, das ist nach Jesus und das andere ist vor Jesus Christus. Und darum können wir sagen, sein mächtiger Arm ist durch sein Kommen, ist Gottes Arm, jedem offenbart worden. Es sind von den bestbezeugten Tatsachen, gerade seine Auferstehung nachher, wo so viel bezeugt wurde, ist auch in ausserbiblischer Geschichte. Und jetzt ist interessant seine Abstammung. Und da sagt der Jesaja, er schoss vor ihm auf wie ein Reis, wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Oder wie ein Zweig aus dürrem Erdreich. Und mir gefällt die Beschreibung. Die tut etwas von der Tragik zeigen. Etwas aus dürrem Erdreich, das aufschiesst, das hat eine schlechte Voraussetzung. Und wenn man sein Leben und seine Herkunft anschaut, müssen wir sagen, der Herr Jesus ist er ins Königshaus geboren worden. Dort hat er eine gute Voraussetzung gehabt. Dort hat er finanziell, mächtemässig und so weiter, hat er eine gute Position gehabt, um mit seiner Meinung, mit seiner Rettung um das Volk zu gehen. Und jetzt sagt die Bibel, aus dürrem Erdreich, unscheinbar, unvorstellbar, mager. Wie hat seine Familie ausgesehen? Auch die Familie hatte keinen Namen gehabt. Seine Mutter, Maria, war ein armes Mädchen und sein Vater ein Zimmermann, ein einfacher Handwerker mit einem tiefen Einkommen. Auch dort wieder keine gute Voraussetzung für irgendetwas zu bewegen in dieser Welt. Und jetzt könnten wir noch eine Weile über uns darüber unterhalten, wie seine Voraussetzungen ausgesehen haben. Und die Bibel tut das ganz einfach schreiben. Und gleich gefällt es mir, wenn er sagt, ein Zweig. Und Zweig ist Netzer im Hebräischen. Und von dem her gesehen kommt dann später im Neuen Testament Nazareth und Nazarener. Und darum ist die Frage im Neuen Testament, kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Auch im Neuen Testament wieder die gleiche Frage und die gleiche Voraussetzung. Er ist ohne Voraussetzung, ist er in dieser Welt gewesen. Gibt nicht schon das uns Mut? Ich weiss nicht, wie manches von euch da innen so eine adelige Abstammung hat, dass der Stammbaum bis hinten zu Adam und Eva anschauen kann. Ich kann es nicht. Ich kann ein paar hundert Jahre zurück anschauen. Das habe ich von Thun bekommen. Aber das interessiert mich nicht. Mir tut der Stammbaum, der im Himmel ist, ist für mich viel wichtiger. Der ist entscheidend. Und darum, wenn wir uns nicht im Horizontalen schauen, abzustützen und da irgendwo zu positionieren, sondern da ist uns der Herr Jesus bereits mit seinem Kommen auf die Erde, in Armut hinein, ins Unscheinbare hinein, durchs Erdreich hinein, ist er mir ein Vorbild und eine Ermutigung für jedes Einzelne, auch den Morgen, der hier unter uns ist. Aber auch unser Leben ist in dürrem Erdreich. Der Paulus sagt im Römer 7, Vers 18, sagt er, kann aus dem Fleisch, aus uns, etwas Gutes kommen? Und da muss er sagen, gar nichts. Das heisst, erst durch die Wiedergeburt, durch den Geist Gottes, durch die Begegnung mit dem Herr Jesus, haben wir eine andere Ausgangslage. Ist bei uns eine andere Voraussetzung gegeben. Und darum dürfen wir auch da wieder wissen, er, der auf dieser Erde sein Leben schuldlos gelebt hat, ein ewiges Opfer vollbracht hat für uns alle, um uns den Himmel zu öffnen, um uns einmal mitzunehmen, all die, die ihn als Erlöser angenommen haben, die dürfen wissen, ihr Name ist eingeschrieben im Lebensbuch und wenn sie da unten die Augen zutun, wird der Himmel offen sein und der Herr Jesus wird sie empfangen in die ewige Herrlichkeit. Etwas Wunderbares. Und er tut das einfach zeigen in diesen ganz kurzen und knappen Versen, die da uns geschrieben sind im Jesaja 53. Er war ein Mensch von Leiden. Ein Mensch, der das Angesicht vor ihm verborgen hat, wo man weggeschaut hat. Etwas Verabscheuenwürdiges. Ich weiss, ich habe das eigentlich schon mal erzählt, ich habe einen Kollegen oder einen Freund, einen Glaubensbruder, der ist sehr schwer verunglückt. Und der hat ganz leid ausgesehen auf der Intensivstation. Zeug rumgehangen und aufgehängt gewesen und verschlagen und blau und geschwollen. Als ich das erste Mal den besucht habe, ich musste sagen, wir müssen zusammenreissen an dem Bett, dass er mir nicht gerade den Schock anmerkt, als ich ihn angeschaut habe, wie er aussieht. Furchtbar, grauenhaft. Das Angesicht vor ihm verborgen. Der Matthias hat gesagt, das Einzige, was der Kollege machen konnte, bei dem Freund, der umgebracht worden ist, heranschauen. Und wir wollen da auch heranschauen. Wir wollen uns bewusst sein, der Herr Jesus hat das für uns gemacht, für dich und für mich, weil die Sünde vor Gott so grauenhaft ist, hat er den Weg müssen gehen und hat uns in dem Sinn vor Gott versöhnt. Er fährt weiter und dann nachher ab dem Vers 4 tut er uns aufzeigen, wie er unsere Sünde, unsere Schuld trägt in seiner Verachtung, in seinem Elend, wo er den Weg gegangen ist. Und er steht dafür, war, er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Und jetzt möchte ich da einfach ganz einen kurzen Einschub machen. Es gibt eine Gruppe oder eine Richtung, die den Eindruck hat, wir können heute noch mit dieser Jesaja-Stelle beten und die Krankheit ist auf dieser Erde nicht Gott gewollt. Also jeder, der krank ist, ist irgendwo ein Freiwill Satans, das ist unrechtmäßig. Und ich muss sagen, es ist für mich interessant, dass der Herr Jesus in Matthäus 8 explizit die Stelle zitiert und nachher sagt bei einer Krankenheilung, ich habe das gemacht, um den Vers vor euren Augen zu erfüllen. Der ist erfüllt. Und heute ist Krankheit, wenn Gott Krankheit an den Menschen
soll ich sagen, anvertraut oder zumutet, so ist das auch immer ein Prozess, zum Menschen näher zu sich herzuziehen und auch das Umfeld mit zu beeinflussen. Krankheit ist von Gottes Element, um uns und unser Umfeld dort herzubringen, wo er uns haben will, und nicht in dem Sinn per se einfach von der Sünde uns verurteilen. Es ist nochmal ein Gedanke, wo er nachher sagt, dass wir alle in der Irre gegangen sind wie Schaf. Jeder sah auf seinen Weg. Das ist doch etwas Schönes. Heute sind wir wieder so weit. Wenn ihr schaut, das Individuelle heute, das Persönliche, jeder schaut nur noch für sich. Es ist ihm gleich rechts und links, was passiert. Ihr könnt in ein ÖV einsteigen, da kann ein Junges dort hocken, scheichen oben, vis-à-vis auf dem Sitz, und Alte, die stehen und keinen Platz haben, das spielt keine Rolle. Man schaut für mich, es muss für mich stimmen und für mich bequem sein. Das ist das, was die Bibel uns da zeigt. Das ist grundsätzlich im Mensch drin, der sündig ist und verdorben. Das ist einfach der Find, den der Mensch so macht. Egoistisch, selbstbezogen, selbstverherrlicht und so weiter. Das muss für ihn stimmen. Und jetzt ist der Herr Jesus auch für das gestorben, um uns als Menschen auch von dem Egoismus zu befreien. Dem Trachten und Jagen nach Reichtum, Ehre und Ansehen, wo alles nur mehr irdisch ist und wo wir nichts mitnehmen können. Wir werden einmal alles zurücklassen, und wenn er uns zu sich ruft, werden wir gar nichts dabei haben, weder das, was er uns da jetzt hat, wenn er uns den Geist Gottes gibt. Dann haben wir den Himmel offen und sonst wird es anders sein. Ich will hier noch einen Einschub machen. Mir gefällt das, die Strafe liegt auf ihm. Und das ist interessant, dass drei von den Evangelium, der Lukas hat es nicht, der Arzt hat es nicht so geschrieben, aber alle anderen haben das so geschrieben, dass ihm bei der Kreuzigung oder vor der Kreuzigung eine Dornenkrone aufgesetzt haben. Wir haben hier oben ein Bild von einer Dornenkrone. Die grossen Dornen fehlen dort ein Stück weit noch. Die hat ringsum ganz grosse, lange Dornen gehabt, die sie ihm draufgeschlagen haben. Ganz brutal. Das heisst, wenn ich es jetzt mit meinen Worten sage, ist er der Dornenkönig gewesen. Wenn man eine Dornenkrone hat, ist man doch der Dornenkönig. Er hat geherrscht über die Sünde. Und über all die, die Sünder sind, ist er der König. Und jeder, der mit seiner Schuld, mit seinem Elend, mit all dem, was falsch ist, zum Dornenkönig kommt, der weiss, er hat für ihn gezahlt. Und das ist mit diesen, wie Blutströpfchen, die Rösli da durchab, ist das schön symbolisiert, wie der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha für uns gezahlt hat, für uns blutet hat. 1. Petrus 2, 24 und 25 sagt das sehr eindrücklich. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf das Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben, und durch seine Wunden ist uns Rettung oder Heil widerfahren. Und jetzt sind wir nicht mehr wie Schaf und jeder sah auf seinen Weg, sondern jetzt sind wir wie Hirten, wo jedes noch aufs andere schaut. Wie geht es am anderen? Wie geht es am Vis-à-vis? Hat es ein Problem? Kann ich irgendwo die Hand anlegen? Darf ich irgendwo helfen? Das ist da einfach auch Gnade und Weisheit gibt diesbezüglich. Der dritte Abschnitt ist vom Vers 7 an, wo sein göttlicher Charakter und seine Leiden beschrieben ist, auch wieder für mich ein eindrücklicher Abschnitt, wo er uns das zeigt. Er sagt da, er wurde misshandelt, aber er beugte sich nicht, tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer. Warum hat er sein Maul nicht aufgetan, wo er so verachtet, wo er verurteilt worden ist? Was hätte er wollen sagen? Weil er deine und meine Schuld auf sich genommen hat, hat er müssen schweigen, er hat nichts können sagen. Sich selber hätte er rechtfertigen können. Er war unschuldig gewesen. Und jetzt ist für mich ganz interessant, um das Urteil zu fällen und um ihn nach dem ganz kurzen Prozess in der Nacht ans Kreuz zu nappeln, haben die Gesetzesweisen, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Hohepriester, die das Ganze verbockt haben, aber es war ja der unsere Sohn, auch sie waren Werkzeug, die haben 22 Gesetze müssen brechen, die gegolten haben. Das heisst, es hat sie nichts interessiert,
was gesetzmässig war. Sie hatten nur ein Ziel, aus ihrem Hass raus, aus ihrem Neid raus. Er muss auf die Seite, er muss weg, möglichst schnell. Und der Herr Jesus hat den Weg gewusst und er ist den Weg gegangen, aber um dich und mich zu erlösen. Die Verkläger, sie sind Werkzeuge auch, die das gemacht haben. Sie haben das als Werkzeug gemacht und gleich wollen die ihre Schuld nicht tragen. Aber ich kann euch einfach nur so viel sagen und da können wir wieder alle mit denen, haben wir nicht geholfen mit unseren Lügen, mit unseren negativen Gedanken im Dornenkrone aufs Haupt runterzuschlagen. Haben wir nicht geholfen mit unserem falschen Handeln, mit unserem Übervorteilen im Nägel in die Hände zu schlagen. Haben wir nicht geholfen mit den falschen Wegen, die wir gegangen sind, mit den sündigen Wegen, im Nägel, in die Füße, in die Fersen zu hauen. Und von dem her gesehen, wenn wir nicht die verurteilen, die das Urteil gesprochen haben oder die es gemacht haben, sondern wir wollen einfach stillstehen, danken und sagen, Herr Jesus, du hast es für mich gemacht. Du hast das für mich erduldet. Wir haben es in der Geschichte gehört, die er aus dem Markus-Evangelium gelesen hat, Matthias, ich bin dankbar dafür. So kann ich zwei, drei Mal ein bisschen darauf zurückgreifen. Er ist zwischen zwei Verbrechern ist er gekreuzigt worden. Sind wir uns bewusst, was das bedeutet? Der Schlimmste ist immer in die Mitte gekommen. Jetzt haben sie den Sündlosen, der nie eine Sünde gemacht haben sie bewusst provokativ in die Mitte von diesen zwei Verbrechern gekreuzigt. Das heisst, sie haben damit Signal gegeben, er ist der Leidste, er ist der Schlimmste. Im Grunde genommen ist es gsi, weil er alle Sünden von allen Menschen auf sich genommen hat. Da hat das Mörder dabei gehabt, Ehebrecher dabei gehabt, da hat alles Mögliche dabei gehabt. Er hat für jede Sünde gezahlt. Ist für mich eindrücklich. Und gleich hat er auch wieder, dass er in der Mitte gehangen ist von diesen beiden Verbrechern, zeigt die Sau, wenn er die Menschen immer in zwei Gruppen teilt. Von diesen zwei Verbrechern, der eine hat ihn angenommen, der andere hat ihn abgelehnt. Der eine sagt zu ihm, wenn du in dein Paradies kommst, denk an mich. Und der Herr Jesus sagt zu ihm, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Und der andere hat gespottet und geflucht. Und bei Jesus scheiden sich immer Geister. Die einen wenden ihn, nennen ihn als Erlöser an und die anderen lehnen ihn ab, die wollen mit ihm nichts zu tun haben. Sobald wir mit Jesus kommen, den Namen Jesu, gibt es eine Scheidung. Und gleich, wenn wir den Namen immer wieder erwähnen und wenn den Namen auf den Leuchter heben, kommen wir am Schluss noch mal kurz zu dem Namen zu reden. Wenn ich zum vierten Abschnitt komme, seine Leiden aus der Hand Gottes und die Frucht, die das Werk bringt. Er steht am Anfang, wir haben das gelesen miteinander, dass er weggerissen worden ist und kein Nachkommen hatte. Wissen wir, was das bedeutet im jüdischen Verständnis, ein Mann ohne Nachkommen? Das war absolut verachtenswert. Das gibt es nicht. Und jetzt steht er sich aus dem Leben rausgerissen worden. Und wer sind seine Nachkommen? Kein. Und jetzt sagt er in diesen letzten Vers, dass er viele Nachkommen haben wird. Der Gott hat geschaut, dass er Nachkommen hat. Und jeder, der ihn als Erlöser annimmt, ist einer von seinen Nachkommen, der mit ihm den Weg am Ziel entgegengeht. Es gefällt mir da noch mehr wieder ein Ausdruck, den er schreibt in diesen letzten Versen. Man gab ihm im Vers 9 bei den Gottlosen sein Grab. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod. Was sagt das? Es klingt ein bisschen kompliziert, das ist es aber nicht. Eigentlich haben die Schriftgelehrten und die Pharisäer die Kreuzigten im Tal Himnon einfach hingeworfen. Das sind dort, wo auch die Kinder verbrannt worden sind, wo der Moloch war und so weiter. Dort hat man es ohne zu begraben, hat man die Menschen dort runtergeworfen, in das Tal runter. Und sie haben es mit ihm auch im Sinn gehabt. Sie hätten das so mit ihm einfach noch das Leidste und das Letzte können tun. Und Gott hat das im Jesaja 700 Jahre vorher aufgeschrieben, dass er bei einem Reichen wird begraben werden. Auch das ist wieder für mich ein Wunder, wenn er einfach immer wieder zur richtigen Zeit die richtigen Werkzeuge in der Hand hatte. Und so hat er einem vermögenden Mann es aufs Herz gelegt, der an ihn geglaubt hat, dass er ihm sein unberührtes Grab zur Verfügung stellt. Und darum ist er in das Grab eingelegt worden und ist dort bei einem Reichen ist er begraben gewesen, in einem Felsengrab. Etwas Edels, etwas Wertvolles. Weil Gott einfach auch dort hat gesagt, mit der Kreuzigung ist das, was sein musste, abgeschlossen. Nach der Kreuzigung schaue ich wieder, was mit meinem Sohn passiert. Und da kommt mein Sohn kommt in ein Edelsgrab, in ein Grab, wo er reingehört, weil er den Weg schon gegangen ist. Das ist für mich eindrücklich. Jesaja 700 Jahre vorher tut das so schreiben. Er seid nachher bei einem Reichen begraben, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Munde gewesen ist. Und dann steht nochmal kurz zusammenfassend Vers 10 an, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er hatte ihn leiden lassen. Die Worte, unheimlich, die Schwere, das Brutale, was da drin ist. Aber Gott hat keine andere Wahl gehabt, weil Gott heilig und gerecht ist und wir als Sünder verdorben und vor Gott nicht gewollt. Und darum hat er seinen Sohn so gemacht. Und dann ab Vers 10b spricht Gott wieder. Am Anfang hat Gott geredet und jetzt redet Gott wieder. Am Anfang hat er ja gesagt, das sei sein Sohn. Im Kapitel 52, 13, siehe, mein Knecht wird einsichtig. Und jetzt da sagt er, wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen und wird seine Tage verlängern. Und der Herr Jesus sieht viel Nachkommen. Ich will da nicht eine Zahl sagen, aber das ist eine grosse Zahl von Gläubigen in den letzten 2000 Jahren, die in seine Nachkommen ist. Und auch heute, auch wenn wir eine kleine Gruppe sind, ist es eine grosse Zahl weltweit, die die Gemeinde darstellt. Er hat viele Nachkommen. Und wir können heute noch werben, wir können heute noch schauen, ob wir andere noch auch in die Nachkommenschaft einrufen können. Und dann sagt er weiter, was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Jetzt hat es gekehrt. Jetzt ist er der wieder, der führt, wie er es auf dieser Erde auch gemacht hat, aber als Lamm. Und jetzt, was Gott gefällt, was er will, wird seiner Hand gelingen, er wird das machen. Und dann geht es dann nachher aufs tausendjährige Reich her. Weil er für sie oder für uns das zahlt und gemacht hat. Ich möchte noch mit zwei Sachen abschliessen. Das eine ist das gekreuzigte Logos. Der Jude, jetzt ist mir der Name gerade entfallen, ist ja gleich. Der Jonathan Kahn, der hat das sehr schön auf den Punkt gebracht, in einer von seinen Andachten, und sagt, was ist gekreuzigt worden, oder wer ist gekreuzigt worden? Jesus, ist uns allen klar. Und im Urtext oder im Urtext, ja, steht Logos, das ist das Wort, Johannes 1. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und das Wort war bei Gott und so weiter, wie es der Johannes schreibt, und das ist das Logos. Logos war bei Gott. Und jetzt ist Logos gekreuzigt worden. Wer hat die Erde geschaffen am Anfang? Das Wort, das heisst er. Der die Erde geschaffen hat, der die Erde erhalten hat, nach dem Hebräer, jetzt ist der gekreuzigt worden. Das heisst, mit dem, was geschaffen hat und erhalten hat, jetzt haben wir den auf die Seite da. Das Ganze ist in dem Sinn am Untergang geweiht. Das Ganze wird aufgelöst, es wird etwas Neues geben. Und jetzt haben die, die an ihn glauben, die an das Wort glauben, die an Jesus glauben, die haben das bereits erleben, dass er etwas Neues aus denen gemacht hat. Und die das noch nicht erlebt haben, die das noch nicht gesehen haben, die wollen die ermutigen, ihre Vergangenheit, ihre Sünde und ihre Schuld dem Logos zu bringen, wo gekreuzigt worden ist, wo aber wieder auferstanden ist und jetzt beim Herrn ist. Und dann wird es auch dort etwas Neues geben, etwas Wunderbares. Und jetzt möchte ich noch zum Gedanken kommen. Man liest die Karfreitag-Geschichte, man steht vor dem Liederstil
Und der Matthias hat schon ein bisschen angedeutet. Und wir selber sind eigentlich im grossen Ganzen leidensscheu. Wir gehen gerne so ein bisschen den Weg vom geringsten Widerstand. Wir weichen dem Leiden aus, wenn es geht und so weiter. Und der Herr Jesus sagt, dass er die ihm nachfolgen wollen, dass er die den gleichen Weg führt, wie er gegangen ist. Das heisst, der Spurgeon sagt, wir müssen nicht meinen, wir werden auf der Schulter von einer applaudierenden Menge in die Herrlichkeit übertragen. Auch unser Weg geht irgendwie durchs Kreuz. Ist ein Kreuzesweg. Und von dem her gesehen, habe ich einfach mir noch drei Punkte aufgeschrieben und ich will, so Gott will, wenn wir das nächste Mal mit dem Speisopfer weiterfahren, Ende April, will ich auf das eingehen, 2. Korinther 4, Vers 7 bis 12, wo ich das aufzeige, dass das Evangelium mit dem Leiden steht oder fällt. Das heisst, wir können das Evangelium nicht weitergeben und nicht glaubhaft bezeugen, wenn wir nicht bereit sind, zu leiden. Das sind ganz wichtige Gedanken. Dass wir nicht am Leiden ausweichen, sondern dort, wo Gott in unser Leben so Sachen leidet, dass wir bereit sind, das zu tragen und uns dem zu stellen und mit dem den Weg gehen. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, wir können einfach nur stillstehen und dir danken von ganzem Herzen immer wieder für das, was du für uns da hast. Wir hätten ewig die Verdammnis verdient, wir hätten alle in die Hölle gefahren, ewig von dir getrennt. Aber weil du das nicht hast wollen, bist du gekommen auf die Erde und hast eine ewige Versöhnung vollbracht für uns. Du bist ans Kreuz gegangen und hast mit deinem Blut für unsere Sünde, für unsere Schuld gezahlt. Und so dürfen wir alle, jedes, was dich glaubt und jedes, was dich als Erlöser annimmt, wissen, dass seine Vergangenheit geregelt ist, dass unsere Gegenwart in deiner Hand ist und unsere Zukunft bei dir ist. Herr Jesus, danke, dass wir neue Freiheit an den Karfreitag feiern dürfen und dann auch weiter austauschen dürfen. Und danke, Herr Jesus, dass du aber auch bei denen bist, die das nicht mehr können, die im Versteckten zusammenkommen müssen oder nicht mehr zusammenkommen können. Du auch sie dort segnen. Du sie erquicken. Lass du sie auch immer wieder neue Lichtblick tun. Bewahr du uns auch als Gemeinde in dieser ernste Zeit, in dieser interessanten Zeit, wo wir sind, dass wir dir treu bleiben und dass wir auch bereit sind, wo nötig und wo du unsere Wege leist, auch für dich zu leiden. Für deinen Namen, für die Wahrheit und für all das, was du uns gegeben hast. Amen.